Herzlich willkommen zum dritten Vortrag in diesem Vortragsblock, wo es grob darum geht, die Konvertierung von Closed Source, also proprietärer Software, zu Open Source Software. Wir haben hier heute ausschließlich kommunale Vertreter. In diesem Fall haben wir ein kommunales Stadtwerk, ein sehr großes, die Stadtwerke München. Ich begrüße Viktor Ali Lagoa und wir sind gespannt auf den Vortrag.
Vielen Dank. Genau, ein bisschen Überblick. Wir werden, um Kontext für diese Migration zu geben, mit einem Vergleich mit dem alten System, der auf Small World GIS basiert und dem neuen System. Und dann werde ich eine Art Screenshot-Walkthrough durch unsere Anwendung machen, um unsere wichtigste Use Cases zu zeigen, unsere Plugins, und ich werde auch ein paar Worte zur Architektur geben, und zum Ende werde ich auch über die Herausforderungen die wir auf dem Weg, also durch den Weg teilweise, also die eine haben wir überwinden und gelöst, es bleiben noch manche Herausforderungen. Und das Ziel dieses Praxisberichts ist natürlich der Austausch mit der Community. Finanzielle Aspekte werde ich heute nicht erwähnen, also es geht eher um unsere Use Cases, und damit hoffen wir, dass die Community auch davon profitiert, und also welche Probleme haben wir schon gelöst, welche Probleme haben wir noch. Wir teilen die Ideen und die Lösungen, und vielleicht können wir auch gemeinsame Probleme identifizieren und diskutieren und ja, Gedanken auslösen, solche Sachen. Ja, also zu mir, ich bin ein Softwareentwickler im Team, im NiscoGIS-Team, seit 3,5 Jahren ungefähr. Wir sind heutzutage zu fünft, also 5 Entwickler. Wir haben auch einen Scrum Master und einen Product Owner und einen Tester. Das Projekt hat nicht so groß angefangen. Also wenn ich angekommen war, waren Entwickler zu zweit und es gab eine PO, Scrum Master. Ups. Genau, ein paar Worte zu den Stadtwerken München. Natürlich haben wir Stromversorgung, Wärmeversorgung, auch wenn Kälte, Mobilität, Trinkwasser, Glaswasser, Internet und auch die Bäder. Unsere Netzinfrastruktur, wie sagt man auf Deutsch? Also es ist planetary scale, wenn man alles zusammen berechnet. Es sind mehr als 40.000 Kilometer, also es geht ein bisschen länger rund um die Erde. Und dabei haben wir ja, mehr als 10.000 Mitarbeiter. Wir sind in Abteilung mehr als 40 Kollegen, haben 50 GIS-Anwendungen und ja, wie gesagt, im Team, im NiscoGIS-Team, konkret sind wir zu fünf Entwickler, ein Tester, Scrum Master und PO. Genau, also im Vortrag dann fangen wir an mit dem Vergleich. Der NIS ist ein Small World GIS-basierte Netzinformationssystem, deswegen wird im Haus so genannt NIS. Die Anwendung, ich spreche vielleicht im Rahmen dieses Vortrags um die alte Anwendung, aber NIS funktioniert weiter. Also die Vorteile dabei, es wurde während der letzten 30 Jahre stark customisiert für die Stadtwerke. Zum Beispiel wichtige Use Cases dabei sind die Planung und die Datenfortführung mit den Alternativen. Also über Alternativen werden wir ein bisschen mehr sprechen. Dabei kommen ja, Funktionalitäten wie Topologie und Netzverfolgung sozusagen out of the box. Und es ist eher eine Expert-Anwendung geworden. Also der Grund oder einer der Gründe für die Migration war, dass das Tool war zu kompliziert für grundlegende Auskunftsfunktionalitäten. Deswegen zeige ich das jetzt durchgestrichen, und vor allem diese Auskunftsfunktionalitäten ist, was wir in NiscoGIS migrieren wollten, und auch Vorteile von QGIS. Dabei sind natürlich, ja, also QGIS ist sehr schnell, auch Open Source. Ein bisschen über unsere Open Source Philosophie im Haus erfahren wir später von meinen Kollegen in der nächsten Vortrag. Also QGIS bietet auch mehrere Releases pro Jahr. Natürlich Python ist auch sehr, wie sagt man, also vorteilhaft für die Entwicklung von einfache sozusagen Funktionalitäten. QGIS bietet auch out of the box sehr viele Schnittstellen. Und genau, das ganze Ziel ist, für unsere Auskunftsanwender eine Anwendung anbieten, die wenig komplex ist als dem NIST, als NIST. Und wie versprochen, mache ich jetzt eine. Erstmal diese Folie, genau. Also, ich gehe nicht durch die ganze Liste, das sind Funktionalitäten, die wir anbieten. Wichtig in dieser Folie sind die QGIS Core Funktionalitäten, das sind wichtig bei uns. Normale Objekte abfragen, diese Messtool, DXF-Exporte, Layer-Verknüpfungen. Ich wollte hier auch in dieser Folie die externe Plugins erwähnen mit Authorship dabei. Wir haben Easy Template Prim ganz am Ende in der Liste für PDF-Exporte, Infra 3D von SourcePool und eine unserer Plugins basiert auf der QLA-Browser, die schon also zur Verfügung ist von der Plugin-Repository. Wir haben auch Betriebsfunktionalitäten für berechtigte Anwender, also zu Berechtigungskonzept werde ich auch später ein bisschen einen Kommentar hinzufügen. Aber wir haben Sperrstrecke-Service, das sehen wir uns gleich in einer Folie. Andere Funktionalitäten wie Geometriestandorteignung, Replikation, also ich werde auch ein bisschen erklären, worum es geht mit der Replikation. Und wir haben ja, andere Funktionalisierung, die eher für also einen reduzierten Kreis von Anwendern gedacht sind, also deswegen diese Expert- oder Betriebsfunktionalität. Und genau, jetzt die Screenshot-Walkthrough. Wir haben unsere eigene angepasste Splash-Screen. Und wenn man, also das ist, was man sieht, wenn man die Anwendung hochfährt. Die erste Merkmal könnte sein, vielleicht, dass es gibt weniger Buttons wie in der normalen QGIS User Interface. Unsere Anwender dürfen nicht, also das Projekt nicht speichern. Also wir haben viele QGIS Core Funktionalitäten ausgeblendet, weil es geht um, Simplicity, also die Philosophie ist keep it simple, damit die Anwender das neue Tool probieren, relativ intuitiv ihre normale Arbeit machen können. Obwohl man muss sagen, dafür haben wir auch Schulungen und so im Haus, aber das ist die Philosophie. Also ich zeige hier auch, viele Sachen sind ausgeblendet und wir bleiben bei normalen QGIS-Funktionalitäten wie diese PAN-Tool. Wir haben auch Exportfunktionen, Buttons, die man dazu einblenden kann für wieder einen reduzierten Kreis von Anwendern. Aber die wichtigste Plugins habe ich hier gehighlightet. Orange sind externe Plugins und mit blau markierte sind unsere eigenen Plugins. Das ist eine lange Liste. Ich werde nur vielleicht unten links über diese Sichtbarkeiten im Browser sprechen. Also das ist ein Weg, die unterschiedliche Fachschalen oder wie wir im Haus nennen, Sparten zu laden. Also die Anwendung startet mit der Geobasis-Daten nur und wenn jemanden Wasser laden möchtest, dann reicht es mit einem Klick auf der Sichtbarkeiten-Browser. In der Sichtbarkeiten-Browser-Plugin haben wir auch andere Funktionalitäten integriert. Das ist eine Art Core-Plugin bei uns. Und welche wichtige Plugins ich würde jetzt zeigen, dediziert zum Beispiel alle grundlegende Funktionalität ist, wo sind meine Absperrarmaturen? Da haben wir ein Plugin der Spartensuche. Es geht um Betriebsmittel zu finden und es ist sehr intuitiv. Wir haben je nach Sparten eine Reiter und man kann eine sehr einfache Anfrage machen, zum Beispiel in der Absperrarmatur bei Nummer oder bei Art. Und die Ergebnisse, auf die Ergebnisse kann man klicken und dann die Karte wird verschoben und das Betriebsmittel wird gehighlightet. Wir haben auch natürlich Adresssuche. Fantasiestraße ist meine Lieblingsstraße in München. Es gibt es wirklich, diese Straße. Es ist auch sehr intuitiv. Ein Box, Textbox, man schreibt was, man kriegt Ergebnisse und man darf darauf klicken. Sperrstrecke Service ist eine dieser Expert-Tool-Funktionalität. Es geht um Schaden auf Leitungen und welche Absperrarmaturen muss man absperren, damit diese Schadenstelle isoliert wird. Wir haben auch intuitive Buttons, Schadenstelle setzen. Wir haben unten dieser gelbe Punkt, das wäre die Schadenstelle. Und in wenigen Sekunden werde diese Sperrstrecke berechnet und die drei Absperrarmaturen werden in der Tabelle gezeigt. Man kann wieder klicken und die Karte zentriert sich auf die Absperrarmaturen. Hydranten sind auch dabei wichtig, Entlüftungen und Selbstschadenstellen. Also es kann sein, dass es gibt schon Schadenstellen in der Datenbank auf bestimmte Koordinaten. Und das wird auch ermittelt. Und die Ergebnisse kann man auch in PDF exportieren. Und genau. Auch eine Expert-Funktionalität oder also eine Funktionalität, die nur für berechtigte Anwender ist, ist die Replikation. Also wir ändern die Farbe dieser User Interface. Bei der Replikation handelt es sich um eine lokale Kopie der Datenbank. Die Daten werden lokal kopiert und auch die Backend-Services werden lokal gestartet. Der Use Case ist zum Beispiel für die Verbundleihwarte, wenn es einen Notfall gibt und keine Netzwerkverbindung mehr gibt, sie sollten in der Lage sein, weiter ihre Arbeit zu machen, ganz offline. Und genau, ein bisschen zu der Architektur. Wir haben Standalone-Plugins, wie zum Beispiel diese Betriebsmittelsuche. Aber die Sperrstrecke-Berechnung oder die Adress-Service sind tatsächlich Backend-Services, die wir durch einen Plugin abfragen. Also, und wir haben natürlich die Postgres-Datenbank mit PostKeys auch im Hintergrund. Zur Sperrstrecke-Service, wir verwenden tatsächlich eine migrierte Version des NIS-Topologiedaten, also Small World-Topologiedaten. Und wir verwenden auch Graphhopper für die Routing. Der Grund dafür ist, die Anwendung, also die Berechnung sollte schnell sein und es ist wirklich, wirklich schnell. Wir warten nicht mehr als 20 Sekunden und das sind sehr übertriebene Beispiele. Und genau, wir haben auch, ja, diese Backend-Services haben wir ja deployed in einem Kubernetes-Cluster. Im Team betreuen wir die NIS-Kugis-Sperrstrecke-Service, also Backend-Service konsumieren wir sozusagen, das verwalten wir nicht und auch die Postgres-Datenbanken nicht. Also das sind für uns schon vorgegeben. Und ja, zu den Herausforderungen. Wir haben eine gigantische Projektdatei mit mehr als 1000 Layer, also inklusive Beschriftungen und Symbolisierungsregeln. Das wurde in den letzten 5 Jahren so entwickelt mit Bordmittel, also manuelle Arbeit. Das wird langsam ein Problem, vor allem wenn wir wegen einer Anforderung oder einem Bug plötzlich 50 Layer bearbeiten müssen. Also daran arbeiten wir schon, wie wir das programmatisch machen können. Ein großes Problem war, bis Version QGIS 3.22, die ganze Projektdatei brauchte 20 Minuten zu laden, auch bei High-End-Geräten bei uns. Mittlerweile jetzt ist das nicht mehr ein super großes Problem, also in 5 Minuten die neue Version 3.38 schafft es auf High-End-Laptops in 5 Minuten. Aber bisher, damit die Anwendung nicht so viel Zeit braucht, um zu starten, bei unserer Desktop-Anwendung haben wir diese GDI-Datei, diese große Projektdatei, in eine kleinere Projektdatei gespaltet mit der Basiskarte und dann jede Sparte, jede Fachschale kriegt ihre eigene QLA-Datei. Und ja, also wir arbeiten schon daran, an eine höhere Abstraktionsebene für die Verwaltung dieser Riesenmonster-Datei. Wir haben schon letztes Jahr mit anderen Kollegen hier in den Foskis diskutiert und es gäbe Wege, also Layer bei Bedarf zu laden, also nicht nur pro Sparte, aber die Arbeit haben wir noch nicht gemacht und ja, also wir freuen uns auf andere alternativen Ideen oder Diskussionen. Eine andere Herausforderung war Authentication-Sicherheit. Wir haben ein Berechtigungskonzept, der auf LDAP basiert, also nur Berechtigte, also nur Anwender mit bestimmten Rollen dürfen Sperrstrecke zum Beispiel aktivieren oder die Replikation herunterladen. Bisher hatten wir das Problem, dass wir hatten mehrere Passwörter und es war wir haben auch geprüft, ob wir mit der Masterpasswort, QGIS Masterpasswort, heute haben wir schon darüber gehört in anderen Vortrag in der Session, aber das war für uns zu kompliziert und letztes Jahr die Datenbank-Experten bei uns haben es geschafft, den Datenbankzugriff via Kerberos umzusetzen. Das heißt, wir dürfen weiter unsere PG-Service-Conf-Dateien verwenden, aber dabei können wir den User und Passwort leer lassen, weil also der Windows-Konto sozusagen also ist in der Datenbank erlaubt. Es ist nicht super, noch nicht perfekt, also es ist case-sensitive leider, also wenn man alles klein oder groß schreibt, es passt perfekt, aber manche Anwender haben die Gewohnheit, eine Mischung von groß- und kleingeschriebenen Zeichen. Dabei haben wir ab und zu Störungen, aber es ist nicht so schlimm, also es hat richtig gut funktioniert. Und ja, die XF-Exporte sind auch bei uns eine Herausforderung, manche dynamisch konfigurierte Felder oder ja, Aspekte der Symbolisierung werden nicht richtig exportiert auf DXF. Wir kämpfen dabei ab und zu. Und ja, als Aussicht, wir diskutieren oft über Themen, die nicht unbedingt implementiert werden, bei uns, aber wir überlegen schon auch in die Zukunft zum Beispiel, wie können wir die Replikation effektiver, effizienter machen, weil wir haben ungefähr 60 Gigabyte und nicht jeder braucht alle Daten lokal zu replizieren. Manche Anwender hatten Probleme, weil sie haben keinen Speicherplatz mehr in ihrem Gerät. Und es wurde auch diskutiert über Datenfortführung. Bei uns, also die Anwendung bei uns bleibt also wie sagt man, also nur lesende, also rein lesende Zugriff. Also unsere Anwender dürfen auch keine Daten in der Datenbank speichern. Und ja, es wird ab und zu diskutiert, weil also bei uns der Fachbereich findet keine gute Alternative für Alternativen, die man in Small World kennt. Die sind, also jeder Datenfortführer in Small World darf seine eigene alternative Welt sozusagen speichern und ja, also wir arbeiten, also andere Kollegen im Team arbeiten in der Abteilung, Entschuldigung, arbeiten dran. Aber ja, also nur als Aussicht, vielleicht können wir solche Ideen während der Konferenz diskutieren. Vielen Dank.
Danke für den Einblick in eure Arbeit. Es gibt auch viele Fragen, beziehungsweise auch einfach den Ausdruck fancy. Habt ihr über eine QGIS-eigene Konfiguration eure QGIS-Version vereinfacht und komplett selbst gebaut, also mit C++?
Nein. Wir installieren eine QGIS-Version, also ganz normal. Wir haben den C++-Code nicht verarbeitet. Es ist out of the box, wie es ist, ja.
Wie kontrolliert ihr die Zugangsberechtigungen der User bei der Verwendung der QGIS-Projekte?
Also das Berechtigungskonzept, also jemand muss ihre Mitarbeiter berechtigen für diese Rollen. Wir haben ein Basic Role, also die Auskunftsrolle, das ist die minimale Rolle. Und das vergeben wir ja selbst nicht. Also das muss jemand anders in unserer Hierarchie im Haus entscheiden.
Gibt es Probleme mit der Netztopologie, weil QGIS kein topologisches Geometriemodell hat?
Genau, also wir verwenden diese migrierte Version von der Small World Topologie-Daten eigentlich. Also die Sperrstrecke-Berechnung haben wir ja nicht in QGIS selbst gelöst, ja.
Ist das NIS ein Fork von QGIS und wenn ja, wird es unter den Lizenzbedingungen der GPL weitergegeben?
Ist
NIS ein Fork, also eine Abspaltung von QGIS? Und wenn es eine Abspaltung ist, dann müsste es laut Lizenzbedingungen, also GPL, GNU Public License, ja auch so weitergegeben werden.
Also NIS, NIS ist basiert auf Small World GIS, also hat mit QGIS nichts zu tun.
Okay, dann.
Also wir haben unsere neue Anwendung NIS-QGIS so genannt, weil der alte System ist NIS im Haus benannt, aber ja, also.
Dann habe ich noch eine praktische Frage. Arbeitet ihr auch mit manuell platzierten Beschriftungen und wenn ja, wie werden diese gespeichert, als Punkt, Linie oder Annotation?
Jein, also wir haben viele Beschriftungen werden tatsächlich platziert, weil es gibt in unserer Datenbank, also das ist Teil des Datenmodells, also wir können, wir müssen tatsächlich manche Beschriftungen platzieren, genau wie sie im NIS platziert sind und dafür haben wir die Geometrien. Also dann verwenden wir entweder Geometriegeneratoren oder die Geometrie selbst, wenn der Layer genau, also um die diese Beschriftung konkret ist.
Okay. Wie häufig gibt es Abstürze? Wie zufrieden sind die Nutzer mit der Stabilität?
Wir hatten Phasen, wo wir Abstürze hatten. Tatsächlich, wir haben zum Beispiel einen Mini-Server im Hintergrund, der von einer anderen Anwendung bei uns in eine NIS-QGIS-Karte springt, also bestimmte Koordinaten. Wir haben zum Beispiel das Problem gelöst, indem wir diese Miniserver in einen separaten Prozess gelagert haben. Oder wir hatten auch Probleme, warum auch immer. Der Grund ist immer noch unbekannt. Bei Replikatsanwender gab es viele Abstürze während einigen Monaten beim Schließen. Also es war nicht kritisch. Und die Theorie war irgendein Problem in der QGIS-3-INI-Datei, weil irgendwann haben wir diese Datei bearbeitet und die Probleme waren nicht mehr da. Aber also ich glaube, also wir haben nicht so viele Abstürze, weil unsere Anwender dürfen nur ihre Aufgabe machen und ja, also die andere Cookies-Funktionalitäten sind ausgeblendet. Ich glaube, das hilft dabei, also das Ding stabil zu halten. Ja.
Letzte Frage. Was steckt denn in 1000 Layern? Sind das alles unterschiedliche Datenquellen?
Nein, also manche Layer, also manche Objekte wie zum Beispiel Hydranten werden mit mehreren Beschriftungslayer modelliert sozusagen. Also es kann sein, dass ein Objekt 5, 6 Layer verwendet, um die Darstellung, weil manche Darstellungslogik ist kompliziert. Ja. Aber ja, wir haben viele Daten, viele Objekte und ja.
Dann vielen Dank. Es geht hier in 10 Minuten, 18.15 Uhr mit dem letzten Vortrag des heutigen letzten Vortragsblocks weiter. Dankeschön.
Dankeschön.